Liebe Geschwister, heute Morgen wollen wir hören auf ein Wort aus dem ersten Buch Samuel. 1. Samuel, Kapitel 17, ab Vers 14. Und David war der Jüngste der drei. Die drei Ältesten aber waren Saul gefolgt. Und David ging oftmals von Saul nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Aber der Philister kam heraus, früh morgens und abends, und stellte sich hin 40 Tage lang. Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm für deine Brüder diesen Scheffel geröstete Körner und diese 10 Brote und bringe sie eilends ins Lager zu deinen Brüdern. Und diese 10 Käse bringe dem Hauptmann und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht, und bringe auch ein Unterpfand von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer Israels sind im Eichgrund und kämpfen gegen die Philister. Da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter, lud auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte, und kam zur Wagenburg. Das Heer aber war ausgezogen und hatte sich aufgestellt zur Schlachtreihe, und sie erhoben das Kriegsgeschrei. Und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Reihe gegen Reihe. Da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief zur Schlachtreihe, kam hin und fragte seine Brüder, wie es ihnen gehe. Und als er noch mit ihnen redete, siehe, da kam herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gat, aus den Reihen der Philister, und redete dieselben Worte, und David hörte es. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen: Habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, Israel Hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will seines Vaters Haus freimachen von Lasten in Israel. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm waren, bei ihm standen: Was wird man mit dem tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Da sagte ihm das Volk wie vorher: So wird man dem tun, der ihn erschlägt. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach: Warum bist du hergekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. Und David antwortete: Was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Und er wandte sich von ihm zu einem anderen und sprach, wie er vorher gesagt hatte. Da antwortete ihm das Volk wie das erste Mal. Und als sie die Worte hörten, die David sagte, brachten sie es vor Saul, und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul: Keiner lasse seinetwegen den Mut sinken, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen zu diesem Philister, mit ihm kämpfen, denn du bist ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David und sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein, und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Ja, liebe Gemeinde, wir haben uns in meiner letzten Predigt mit der wichtigen Frage beschäftigt, wann ein Mensch reden und wann er denn nur besser schweigen sollte. Ich hatte in meiner letzten Predigt zumindest das Ziel vor Augen, musste jedoch im Nachgang feststellen, dass die Frage wohl nicht vollumfänglich beantwortet wurde. Es hat jemand nämlich genau zugehört. Und der Bruder hat mich nachher angesprochen und hat gesagt, ich habe die ganze Predigt über auf die Antwort gewartet, aber irgendwie ist sie nicht in der ganzen Klarheit gegeben worden. Deshalb starte ich heute einen zweiten Versuch. Ich starte einen zweiten Versuch, um die Frage zu beantworten, wann schweigt man besser und wann redet man. Ihr merkt, ich fand das ganz interessant, dass Herr Bruder mich da angesprochen hat, weil, ja, vielleicht habe ich, ohne es zu wollen, die Frage auch geschickt umgangen oder vielleicht nicht so klar beantwortet, wie es hätte sein sollen. Und ja, ich denke, das hat auch seinen Grund. Aber lasst uns mal Schritt für Schritt nochmal an die Frage herangehen. Die heutige Bibelstelle hat wieder König oder den zukünftigen König David als Grundlage. Jener spätere König, über den ich das letzte Mal ja auch gepredigt habe, der durch seinen Ehebruch oder durch den begangenen Ehebruch, den Mord an dem Mann, der Frau, mit der David Ehebruch begangen hat, der sich durch sein Tun vor Gott auf das Schwerste versündigt hatte. Heute Morgen in der heutigen Bibelstelle ist David da von diesem tiefen Fall noch weit entfernt. Er ist ein junger Knabe, der die Tiere seines Vaters hütet, und man könnte vielleicht sagen, naja, er ist für die richtigen Männeraufgaben noch zu jung und unerfahren. So zumindest sieht es die Welt um ihn herum. Und so kann er zwar Brot und auch Käse zu den Soldaten bringen, aber einen richtigen Kampf, so wie den die echten Männer führen, traut ihm keiner zu. Und auch die Absichten, die ihn antrieben, oder die Absicht, die ihn antrieb, das haben wir in einer der letzten Predigten hören dürfen, auch das wurde in Zweifel gezogen von seinen Brüdern. In Vers 28 konnten wir ja lesen, und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach: Warum bist du hergekommen? Wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Das ist auch boshaft. Ja, allein die Tatsache sozusagen, du hast deine Pflicht verletzt, wird ihm da ja unterstellt. Ja. Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. Ja, und dieser David, der da den Auftrag, den er bekommen hat, getreu ausführt, der bekommt als Dank vorgehalten: Du bist vermessen und du hast ein boshaftes Herz. Und ja, mit diesen Schafen in der Wüste sozusagen, du hast deine Pflichten verletzt. Und warum das alles? Naja, wolltest du hier wegen mir den Kampf angucken, und ja, aus dem Grund bist du hier. Liebe Geschwister, so kann es einem im Leben gehen. Ja, man hat nichts Verwerfliches getan und man wird verleumdet und man wird mit Anschuldigungen überhäuft. So erging es David hier, aber ich denke, es ergeht vielen Christen auch heute noch so, es erging ihnen in der Vergangenheit so und es wird ihnen in der Zukunft auch so ergehen. Und man kann natürlich jetzt die Frage stellen: Was hat David denn nun überhaupt getan, dass sein Bruder so feindselig reagierte? Wenn man es mal erstmal ganz nüchtern betrachtet, kommt der David zum Ort des Geschehens, an dem die Kämpfer Israels und die Philister sich gegenüberstanden. Und er kommt dazu und er muss nun da sehen und hören, mit welchem Spott diese Feinde Gottes über dem Heer, welchen Spott diese Feinde Gottes über das Heer des lebendigen Gottes ausgießen. Ja? Und die Männer von Israel sprachen: Habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, Israel Hohn zu sprechen. Ja. Dann kommt die Belohnung: Wer ihn totschlägt, der bekommt etwas, die Tochter unter anderem, und er wird reich. Und dann steht dieser David da, der das ja mitbekommen hat, und sagt: Was wird man dem tun, der diesen Philister erschlägt? Und jetzt macht David natürlich auf den zentralen Punkt aufmerksam: Und die Schande von Israel wendet, denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? So, das sind die Worte Davids, und man könnte jetzt, ja, man könnte jetzt sagen, na, da kommt dieser Jungspund David daher und der hält diesen gestandenen Kriegsknechten in gewisser Weise eine Standpauke. Ja, David ist geschockt über diese Frechheit dieses riesigen Philisters. Und indirekt, indem er wütend darüber wird, stellt er natürlich auch indirekt die Frage, warum man das ganze Treiben da nicht stoppt. Ja, in Vers 16 hieß es ja: Aber der Philister kam heraus früh morgens und abends und stellte sich hin 40 Tage lang. Das heißt, dieses Heer der Israeliten, das steht da, und 40 Tage lang kommt dieser Unmensch da immer daher und ja, zieht sozusagen gegen Gott mit Spott und Hohn zu Felde. Und das Heer der Israeliten tut scheinbar nichts dagegen. Das ist die Situation, das sind die Zustände, die dieser kleine Hirtenknabe, ja, ich sag mal kleiner Hirtenknabe, an der Front vorfindet. Und daher macht er seinen Mund auf. Und daher spricht er auch. Was eine Vermessenheit, wie es der älteste Bruder auszudrücken pflegte. Da kommt dieser freche Knirps daher, der kann doch nicht mal ein Schwert halten. Ja, und der sagt sozusagen den Soldaten: Ey Leute, warum tut er nichts? Warum zaudert ihr? Warum seid ihr in gewisser Weise feige? Und braucht mir jetzt keine ehrliche Antwort geben, aber wir können es ja mal selber prüfen. Die Frage ist, ob wir als Bruder vielleicht ähnlich reagiert hätten. Die Wut des Bruders muss grenzenlos gewesen sein. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen: Gut, dieser Goliath, dieser Philister, das war ja nun auch kein gewöhnlicher Soldat, sondern ein Schrecken auf zwei Beinen. Ja, es heißt ja in Vers 24: Wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Das heißt, um es auch noch einmal nüchtern zu betrachten aus Sicht der Kriegsleute und des Bruders: Die Angst und die Furcht vor einem Kampf mit diesem Unmenschen da sozusagen, tja, die waren real und die waren auch verständlich. Und sagen wir mal, um das mal emotional auszudrücken und ein Wort zu gebrauchen, was auch Luther in anderen Kontext mal gebraucht hatte: Warum hielt David nicht sein vorlautes Maul? Das mag der Bruder gedacht haben. Warum hält er nicht den Mund? Warum ist er nicht einfach still? Und ja, liebe Geschwister, das ist auch die Frage, die wir uns heute Morgen stellen müssen. Warum halten wir nicht einfach mal unseren Mund? Warum halten wir nicht auch mal unseren Mund? Wir lassen Dinge geschehen. Warum mischen wir uns vielleicht in Angelegenheiten ein, die uns gar nichts angehen? Was war der Job von David? Er sollte Essen ausliefern, das war sein Job. Sein Job war nicht, dem Militär Ratschläge zu erteilen. Er sollte doch Essen ausliefern. Das heißt, dass er sich so empört hatte über die Situation, war in den Augen seiner Brüder und wahrscheinlich der restlichen Kriegsknechte auch eine Anmaßung. Vor allen Dingen aus einem Grund, die Brüder, das ist ja so ein Punkt, den sollten wir ja auch mal offen ansprechen. Es gibt ja den Begriff des Salon Revoluzas. Was ist das? Nun, das ist einer, der in den Salons, also in den, sag ich mal, da wo es nicht zur Sache geht, das große Wort schwingt und sagt, wir müssen etwas tun, aber sobald es zur Sache geht, ist er der Letzte, der was tut, oder die Letzte. So, und für seine Brüder und die Kriegsknechte sah es natürlich so aus, dass er nur schöne Worte hatte. Ja, kluge Worte, aber diesen Worten würden ja keine Taten folgen. Aber, das ist ganz interessant, wie haben sich die Umstehenden doch in diesem kleinen Hirtenknaben getäuscht? Und dieser kleine Hirtenknabe, in dem haben sie ja noch ganz andere Leute getäuscht. Ja, wir denken mal an den Propheten Samuel. Ja, das war ein Profi, ja, ein Experte sozusagen. Das Wort Experte ist ja in den Predigten hier ab und an auch schon gefallen. So, also das ist einer, von dem man sagt, naja, der hat Ahnung. Und der kriegte ja jetzt, der Prophet Samuel, einen Auftrag. Und das Schöne ist, Gott erteilt ihm eine Lektion, eine wichtige Lektion, die wir uns alle einrahmen sollten. Als nämlich Samuel zu Isai geschickt wurde, um unter den Söhnen Isais den zukünftigen König ausfindig zu machen, weil Gott gesagt hat, einer von denen ist es. Tja, und dann geht der Profi, der Experte, der Prophet Samuel da rein und guckt. Und wir kennen das, 1. Samuel 16,6, als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an, sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Also ich wäre wahrscheinlich auch der Letzte gewesen, den man angeguckt hätte, von der Körpergröße her, aber Gott sagt an der Stelle, schau dir nicht an seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und ihr kennt die Geschichte, die geht weiter, einer nach dem anderen kommt und dann die Frage, ist denn noch irgendwo einer übrig? Ich werde die Stelle auch gleich vorlesen. Das Interessante ist ja, Samuel lernt ganz am Ende etwas, was wir Christen jeden Tag immer wieder aufs Neue lernen müssen. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und Gottes Sicht der Dinge ist nicht die Sicht des Menschen. Und ich möchte die Szene trotzdem noch mal vorstellen, weil ich mir das so lebhaft vorstellen kann und immer schmunzeln muss. Da kommt einer nach dem anderen. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorbeigehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, naja, er ist noch übrig. Es ist noch übrig der Jüngste und sie erhütet die Schafe. Klar, dass der den nicht geholt hat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der es ist, bei null lag. Ja, weil. Und Samuel sprach zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hergekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt und der Herr sprach, aufsalbe ihn, denn der ist's. Ja, ja, das heißt, auch diese Geschichte am Anfang ist ja interessant und um diesen David geht es ja nun hier auch, der da an der Kampflinie steht und nicht schweigen kann, er macht den Mund auf und eins ist wichtig, er macht den Mund auf. Auf die sehr reale Gefahr hin, dass das sein Todesurteil sein könnte. Und er spricht vor dem König und David sprach zu Saul, keiner lasse seinetwegen den Mut sinken, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und auch hier muss man sagen, unter uns, mal ehrlich gesagt, das ist doch immer noch vermessen. Ja? Das ist doch wahrlich vermessen. Das ist doch überheblich, das ist doch fernab jedweder Realität. So, eigentlich müsste man sagen, so, liebe Gemeinde, der David ist das beste Beispiel dafür, wie wir als Christen niemals handeln sollten. Eigentlich müssten wir an der Stelle dem Bruder zustimmen Ja, der sagt, das ist doch vermessen, was du da vorhast. Und die unlauteren Motive, gut, die kommen da auch noch mit ins Spiel. Nehmen wir das Wort mal. Nehmen wir mal das Wort Vermessenheit. Ja. Interessant ist, dass wir im Leben ja oftmals Worte gebrauchen und manchmal wir vielleicht gar nicht immer drüber nachdenken, was heißt das eigentlich? Nun, vermessen ist ja ein quasi ein sprechendes Wort. Ich habe mich vermessen, ich habe falsch gemessen. Also ein Handwerker könnte einem das genauer erklären oder ein Schneider. Übertragen heißt das natürlich, dass meine Einschätzung nicht wirklichkeitsgetreu ist und dass ich mich falsch einsetze. Und ich denke, auch wenn wir da ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass uns das oftmals auf Schritt und auf Tritt begleitet. Selbst wenn ihr mir jetzt sagt, nee, ich bin da aber ganz, ganz anders. Also es gibt da auch Umfragen zu und Statistiken, und der glaube ich sogar. Churchill hat mal gesagt, ich glaube nur einer Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Aber diese Statistik, die klingt mir wirklich glaubhaft. Also es gibt ja Statistiken, wenn man Menschen befragt. Also Menschen glauben immer, dass sie etwas klüger sind noch als der Nebenmann oder die Nebenfrau. Dass sie etwas fähiger sind, ja, also ganz bescheiden, aber etwas fähiger schätzt man sich in der Regel schon ein. Das heißt, in der Regel ist es so, dass wir den Nächsten immer etwas niedriger einschätzen als uns selbst. Die Bibel sagt auch nicht, liebe dich selbst am meisten, sondern liebe den Nächsten wie dich selbst, weil die Bibel auch schon weiß, wie wir soweit ticken. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen wir mal, ihr Licht unter den Scheffel stellen und sich gar nichts zutrauen. Das gibt es auch. Aber ich behaupte mal, dass wir eher den Typ Mensch treffen, der sich doch etwas besser einschätzt als die anderen. Ja, das treffen wir in der Freizeit an, so der 60-jährige Beamte, der vielleicht in seiner Jugend mal Fußball gespielt hat und dann den Mont Blanc besteigen will. Oder, jemand, der sich für den Computerspezialisten hält, nur weil er daheim so ein Ding stehen hat und so weiter. Das heißt also, es sind ganz viele Beispiele, wo wir selber vermessen, unangemessen handeln. Auch in Gemeinden ist es so, dass nicht alle Aufgaben für jeden, sagen wir mal, vielleicht geeignet sind. Ja, das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel, ein Seelsorger. Ein Seelsorger wird nicht Seelsorger, weil einer sagt, du bist jetzt der Seelsorger. Sondern ein Seelsorger muss Fähigkeiten mitbringen, die kann man nicht delegieren. Man kann also in der Gemeinde nicht Aufgaben delegieren, weil man jetzt vielleicht keinen findet. Das kann man zwar machen, aber ja, also ein Seelsorger beispielsweise muss bestimmte Fähigkeiten mitbringen. Und von daher kann es durchaus sein, dass sich manch einer selbst beruft, obwohl er gar nicht berufen ist. Und von daher ist es, denke ich, für jeden von uns ganz wichtig, dass wir ohne Zuckerguss die eigene Person ab und an betrachten, die Situation, in der wir stehen, unsere eigenen Fähigkeiten betrachten da einen ehrlichen Blick in den Spiegel werfen. Menschlich gesehen, nach dem, was ich so erwähnt habe, war David eindeutig vermessen. Es grenzte schon an, ich habe es erwähnt, Realitätsverweigerung, wenn dieser junge Kerl da wirklich glaubte, gegen diesen Riesen kämpfen zu können. Er redete, wo er eigentlich hätte schweigen sollen, oder um es mal noch etwas genauer in Bezug auf unsere Ausgangsfrage zu formulieren. Wir sollten schweigen, wenn unsere Worte vermessen sind und wenn unser Tun keine Aussicht auf Erfolg hat. Das heißt, das Wort zu ergreifen, wenn es den sicheren Selbstmord bedeutet, kann nicht, um mal so ein Spruch zu verwenden, nicht im Sinne des Erfinders sein, wie man zu sagen pflegt. Aber. Obacht, liebe Geschwister. Wir sollten nicht zu vorschnell urteilen. Die Frage ist nämlich, war David wirklich vermessen? Hat er sich selbst berufen? Wurde er berufen? Handelte er aus Vermessenheit oder Selbstüberschätzung oder wusste er, was er tat? Saul warnt den David. Er sagt, du kannst nicht hingehen zu diesem Philister, mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Der König hatte zunächst mal eine ganz realistische Sicht. Er sagt nämlich, junger Mann, du kannst nicht gegen diesen Philister kämpfen. Das ist ein Mann, der sein Leben lang den Kampf trainiert hatte und somit David eindeutig überlegen war. Und diese Wahrheit, die dahinter steckt, die ist auch heute noch wahr. Die wollen viele heute nicht mehr hören. Aber nur Training macht den Meister. Das heißt, immer dann, wenn ich eine Tätigkeit oftmals genug ausgeführt habe, immer wieder ausgeführt habe, dann werden die einzelnen Abläufe in Fleisch und Blut übergegangen sein. Aber der David, und das ist ja das Interessante, das war für die Umstehenden ja gar nicht erkennbar, der steht ja gar nicht mit leeren Händen da. Denn David sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe, das ist noch easy, seines Vaters, und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein, er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. Vielleicht haben wir das, oder vielleicht überliest man das. Die Frage ist, haben wir das wirklich bis in die letzte, sozusagen die letzte, bis zum letzten Buchstaben wirklich verstanden? Da steht der Junge, der zwar keine Kriegserfahrung hat, aber er schildert dem König, was er als Hirtenknabe erlebt hat. Und lange Jahre ist es her und ich kann die Geschichte erzählen, weil sie gut ausgegangen ist, sonst würde ich hier nicht predigen können. Ich stand einem Bären in Kanada ohne Zaun gegenüber. Der kam auf mich zugelaufen, nur der Bär und ich. Und ich war kein David. Ich packte den Bären also nicht am Fell und schlug ihn tot oder irgendwas Ähnliches, sondern ich war heilfroh, dass dieser Bär irgendwann die Entscheidung getroffen hat, ich kehre um und gehe. Im Wuppertaler Zoo kann man das auch hinter Panzerglas bewundern, wenn so ein Löwe auf einen Zukunft kommt und anfängt zu brüllen. Und das geht einem durch Mark und Bein. Und ehrlich gesagt möchte ich dem nicht am Bart ziehen und auf ihn einhauen. Aber diese Raubtiere hat David nun mit eigenen Händen getötet. Mit bloßen Händen. Wow, würde man vielleicht sagen. Was für ein Krieger. Das heißt, menschlich gesehen, obwohl man erst dachte, was will der überhaupt, muss man sagen, okay, David. Ich kann menschlich nachvollziehen, dass du selbstbewusst vorgetreten bist, dass du deinen Mund aufgemacht hast. Das heißt, auch aus menschlicher Sicht, wenn man das betrachtet, war es keine vollkommene Vermessenheit. Aber, das ist so ein Bon mot, was hier gut passt, das gefährlichste Raubtier der Welt ist ein Mensch und Goliath war nun auch für einen Bärentöter, sag ich mal, wie David einer war, ein furchtbarer Gegner. Das heißt, trotz seiner Erfahrung mit den Raubtieren ist immer noch die Frage, oder steht die Frage immer noch im Raum, war es nicht dennoch Vermessenheit und Geltungssucht, die David zu seinem Angebot trieb? Nun, wir kommen wieder zu meiner Ausgangsfrage zurück. Ihr seht, ich bemühe mich in dieser Predigt die Frage zu beantworten. Das heißt, die Frage, die am Anfang stehen sollte, ist, wer hat uns denn dazu berufen? Wer treibt uns Was treibt uns? Wer drängt uns? Wer oder was ist es, was uns treibt, unseren Mund aufzutun und nicht mehr zu schweigen? Und hier, liebe Geschwister, müssen wir uns alle prüfen, denn wenn ihr mich hier freundlich anlächelt, wie kann ich in euer Herz schauen und umgekehrt auch? Das heißt, die Prüfung, um die es geht, ist, dass wir uns die Frage stellen, ist es die eigene Ehrsucht? Ist es deine, ist es meine Ehrsucht? Oder ist es mein unüberlegtes Handeln? Oder ist es Wut? Ist es Zorn auf andere Menschen? Sind wir gedemütigt worden? Sind wir gekränkt worden? Wollen wir es deswegen dem anderen heimzahlen? Ist es unser boshaftes, unser verderbtes Herz, welches nach einem Schauspiel aus ist? Ja, Davids Bruder hat ja vermutet, du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. Dieses Panem et Cercenses im alten Rom, Brot und Spiele, das heißt, man ging in die Arena, um zu sehen, wie die Christen unter anderem da abgeschlachtet wurden. Ist es das? Das heißt, jeder von uns muss sich da prüfen. Und letzte Woche hatten wir hier auch ein Gespräch darüber, im Nachgang, wie wichtig eine Gemeinde ist oder ist die Gemeinde überhaupt wichtig? Ist sie entbehrlich? Auch Brüder und Schwestern, also Menschen hier in der Gemeinde, müssen gar nicht die Ältesten immer sein. Die sind auch dafür da, uns zu prüfen. Aber diese Prüfung, auch das ist nicht einfach. Und ich denke, dass wir Menschen da auch oft über unser Ziel hinausschießen. Aber dieses Prüfen sollte in seelsorgerischer Ermahnung und Ermutigung bestehen. Das heißt, es geht hier nicht darum, den anderen böse, herablassend zu behandeln. Und David, der seine Fähigkeiten durchaus realistisch einschätzen kann, der erläutert nämlich im Folgenden, das ist das Schöne, er weiß, warum er da vorgetreten ist, er erläutert, warum sein Reden keine vermessen und kein selbstverliebtes Vorpreschen darstellt. In Vers 637 heißt es ja, so hat dein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Ich denke, dass wir hier die wirklich einzig gültige Antwort auf die Frage, wann ich schweigen und wann ich reden sollte, bekommen. David war in Wut geraten. Und jetzt gibt es viele Möglichkeiten, warum er vielleicht in Wut geraten wäre. Ja, weil er der Kleinste ist, weil die anderen ihn nicht für voll nehmen und so weiter. All das war aber nicht der Grund. Er war in Wut geraten, weil vor seinen Augen der lebendige Gott von einem Ungläubigen verhöhnt wurde. Ja, also, die Wut kam nicht, weil er verspottet wurde, sondern weil man Gott in den Schmutz gezogen hatte. Über den Herrn Jesus gibt es viele Geschichten. Eine Geschichte fällt so unter Umständen ein bisschen aus dem Raster raus, wenn man so an Gott ist die Liebe, ja, das Wort Liebe kommt ja gerne, und der Herr Jesus, der ist ja auch die Liebe. Und in Johannes 2, Vers 13, ja, was macht der Herr Jesus? Und das Passafest der Juden war nah und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel, eine Peitsche aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um. Und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, jetzt kommt der wichtige Satz, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Ja, liebe Geschwister, der Eifer um Gottes Haus frisst den Christenmenschen auf oder sollte ihn auffressen. Das heißt, Gottes Haus, Gottes Ehre, Gottes Wort sollten das Zentrum unseres Eifers sein. Das heißt, auch wenn uns das unsagbar schwerfällt, es sollte nicht um unsere Ehre gehen, sondern ganz allein, soli Deo, gratia, allein Gott die Ehre. Also es sollte nur um die Ehre des Vaters im Himmel gehen. Was wir also lernen müssen, wir alle, Spott und Hohn müssen wir ertragen lernen, sofern es uns als Person und als Mensch gilt. Auch hier ist der Herr Jesus Vorbild und Beispiel. Matthäus 27. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Kohorte und zogen ihn aus und legten ihm einen roten Mantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, gegrüßt seist du, der Judenkönig, und spieen, also spuckten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt. Ich weiß nicht, ob wir das immer auch in der, ich glaube es nicht, dass wir das in der ganzen Tragweite wirklich ermessen können. Der Sohn Gottes, der für meine, der für deine Sünden in den Tod ging, der wird angespuckt, der wird verspottet und er lässt es geschehen. Er, der alle Macht der Welt in seinen Händen hielt, ließ das alles geschehen, weil er dem Vater gehorsam war und nur zu des Vaters Ehre handelte. Ja, wir kennen alle die Hollywood-Filme, die normalerweise so ausgehen, dass der Mann, der so geschunden wird, lange durchhält und irgendwann langt es ihm und dann fängt er an, sozusagen den Revolver zu ziehen. Der Herr Jesus hat all dies nicht gemacht. Er war gehorsam bis zum Tod. Und die Frage ist natürlich, wie hätten wir schwachen Menschen reagiert? Wäre uns nicht irgendwann der Kragen geplatzt? Und wir hätten mitten reingeschlagen. Vor allen Dingen Jesus, der Jesus hätte das ja tun können. Er hatte die Macht, das sagt er ja auch. Die Engel wären gekommen, sie hätten ihm gedient. Er hätte sie alle rufen können. Er hat es nicht getan. All das tat der Herr Jesus nicht. Das heißt, er ließ sich um unser Willen, für dich, für mich, für unsere Errettung, für unsere Sündenvergebung verspotten, anspucken, schlagen und im Endeffekt am Ende an das Kreuz nageln. Und die Tempelszene, nun, die war anders. Als Gott der Herr verhöhnt wurde durch das Treiben der Händler im Tempel, dann nahm der Herr Jesus für die Ehre Gottes die Peitsche in die Hand. Er ergriff das Wort. Er trieb diese Wechsler aus dem Tempel und er machte aus seinem Herzen keine Mördergrube. Als er also für Gottes Ehre verhöhnt wurde und geschlagen wurde, da schwieg er und er trug all das für Gott den Vater im Himmel und für uns Sünder hier auf dieser Erde. Und so mag auch das heute für uns heute, so mag das auch für uns heute als Antwort genügen. Bei der Frage, wann wir reden und wann wir besser schweigen sollten. Reden wir, wenn Gottes Ehre auf dem Spiel steht und unser Schweigen die Ehre Gottes in den Schmutz zieht? Schweigen wir, wenn es um unsere Ehre und unsere Reputation geht? Und wenn unser Reden Gottes Ehre nicht verteidigt und Gott nicht erhöht. Bei unserem Tun bedenken wir jedoch immer, dass egal ob wir schweigen oder reden, es ganz allein um Gottes Ehre geht. Und David Ihm ging es um Gottes Ehre allein. Und jetzt kommt noch etwas ganz Wichtiges. Und das ist, denke ich, auch noch der zweite Teil der Antwort. Wir alle sind ja auf die eine oder andere Weise eingebunden. In Familien, in Ehen, in die Gemeinde hier. Und die Bibel ermahnt uns auch, dass wir nicht unbesonnen handeln sollen. Das heißt, bei dem Reden und Schweigen ist natürlich auch mitzubedenken, welche Konsequenzen hat unser Reden und welche Konsequenzen hat unser Schweigen. Liebe Geschwister, aber das können wir gar nicht überblicken im Einzelnen. Keiner von uns wird, ist wie bei einem Schachspiel, alle Züge im Voraus planen und durchdenken können. Und so konnte David auch diesen Kampf mit dem Riesen Goliath nicht bis zum Ende überblicken und durchdenken. Er machte seinen Mund auf, er bot sich an für den Kampf, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Er verließ sich bei seinem Kampf gegen den Riesen Goliath auch ganz allein auf Gottes Schutz und auf Gottes Beistand. Und das, denke ich, ist die Herzenshaltung, die uns begleiten sollte, die uns auch getrost in die Zukunft blicken lässt, obwohl eigentlich um uns herum nichts auf eine Zukunft hinweist, der wir getrost entgegengehen könnten. Aber mit dieser Herzenshaltung können wir das tun. Möge Gott uns in jeder Situation führen und leiten. Und möge Gott uns den Weg weisen, ob wir zu seiner Ehre besser schweigen oder reden sollten. Und schließen möchte ich mit den Worten Davids aus 1. Samuel 36, 37. So hat dein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister und auch von jeglicher Angst und Sorge in unserer Zukunft. Amen. Ich will noch beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, diese Frage, wann wir reden und wann wir schweigen sollen, ist eine Frage, die eigentlich nur du beantworten kannst. Und das, was wir tun können, ist zu sagen, ja Herr, führe du mich, leite du mich. Ich möchte mein Vertrauen ganz allein auf dich setzen. Du sollst mich führen, du sollst mich leiten, du sollst mir zeigen, wann schweige ich und wann rede ich. Aber ich darf getrost sein, wir dürfen alle getrost sein, Herr. Du hast es uns versprochen. Du bist bei uns bis an der Weltende. Du wirst uns begleiten, du wirst uns beschützen. In dir liegt die Kraft, dir allein sei Ehre. Wir wollen dich loben, Herr, in Jesu Namen. Amen.